Seitenwechsel, die andere Seite des Sports. Der Podcast mit Michael Bartle und Niklas Schenk.
So, wir sind angekommen am Radlabor in der Implerstraße in München und sagen auf diesem Wege herzlich willkommen, hallo zur 8. Ausgabe von Seitenwechsel, der sportpolitische Podcast des Bayerischen Rundfunks.
Mit Michael Bartle und Niklas Schenk. Und ihr hört es schon, wir haben ein bisschen Straßenlärm. Wir sind nämlich unterwegs heute. Niklas hat seinen Fahrradrucksack auf. Ich habe meinen Arbeitsrucksack auf, weil ich nicht so besonders gut equipped bin. Du bist schon einige Berge gefahren, ich noch nicht.
Genau, wir wollen unser Versprechen einhalten. Wir hatten letzte Folge gesagt, wir machen keine Fußballfolge. Das machen wir diesmal. Wir kümmern uns um den Radsport. Aufhänger ist ein bisschen das, was Chris Froome beim Giro d'Italia mit einem 80 Kilometer Soloritt abgezogen hat. Und die Tour de France steht ja auch vor der Tür. Ich war außerdem gerade mit dem Rennrad am Gardasee. Michi saß noch nie auf dem Rennrad. Wir gehen jetzt mal rein ins Radlabor. Da haben wir heute nämlich einen Termin ausgemacht, um einen Leistungsdiagnostiktest zu machen und um dann auch mal selbst das zu fahren, was Chris Froome beim Giro d'Italia gefahren ist.
Das hören wir uns jetzt erstmal ganz kurz an, wie das klang, als Chris Froome ein sozusagen Messi, ich muss immer mit Fußballanalogien kommen, ein Lionel Messi-haftes, unfassbares, unglaubliches Solo über 80 Kilometer hingelegt hat. Das klang beim englischen Reporter so.
Pow! Chris Froome decides to lay to stick one on absolutely everybody. Oh, and is it going to be a knockout blow? This is outstanding run right now. We've still got 80 kilometers to go, don't forget. Chris Froome is taking advantage here. Well, my goodness, is it going to be taking the mick? To be honest, when he goes over the top, how long is he prepared to be isolated?
Kann kein Mensch schaffen. Wir versuchen es trotzdem. Wir wollen herausfinden, wie Froomig wir beide heute ohne Asthma-Spray, ohne Doping und ehrlich gesagt auch ohne Mittagessen sind. Also lass uns mal reingehen.
Servus, Michi Bartle, hallo.
Bin die Uli.
Hallo,
Uli.
Niklas.
Ich sehe gerade, es ist hier noch ein Kunde da, ganz aktuell mitten im Geschehen. Deswegen bitte ich euch noch kurz Platz zu nehmen.
Ich muss mich jetzt im Tunnel begeben.
Genau, du fährst dann quasi den Laktat.
Wir würden beide uns mal draufsetzen.
Okay. Mhm. Ich nicht so lange, du siehst, ich bin schon ein bisschen älter als der Kollege hier.
Dann bringe ich euch einfach mal ein Wasser, oder? Geht gleich weiter.
So, jetzt machen wir es nochmal amtlich. Das ist der Pascal, hallo.
Jawohl, ich werde dich betreuen, ich werde den durchführen mit dir und natürlich nachher auch auswerten
und
sprechen.
Und mit Michi, ja, der geht auch ein bisschen.
Okay.
Ja, ich war vor 2 Wochen auf einer Alpenüberquerung von hier über den Brenner nach zum Gardasee. Ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, so 2 Wochen danach, um den Trainingseffekt zu merken?
Ja, also 1 bis 2 Wochen brauchst du auf jeden Fall, um so einen Effekt dann zu merken. Vom Alpencross, da bist du natürlich ermüdet danach, musst du dich erst wieder erholen. Und dann können wir heute mal schauen, was so geht. Ja.
This is brilliant!
Also wir sind jetzt angekommen, haben uns jetzt gerade umgezogen im Radlabor in der Implerstraße in München. Ihr macht also Leistungsdiagnostik-Tests zum Beispiel auf dem Rennrad und wir werden heute da mal reinschnuppern. Was machen wir da genau?
Also wir fahren eine Leistungsdiagnostik, das heißt, wir werden euch ausbelasten. Gucken einfach mal, was geht, fangen bei einer niedrigen Belastung an, steigern die Belastung bis ihr vom Rad fallt sozusagen. Ja? Und wollen da einfach schauen, was passiert mit der Herzfrequenz, was passiert im Muskel. Das heißt, wir werden auch Blut abnehmen, werden das Blut auswerten, gucken, wie die Laktatwerte eben sind. Und dann schauen wir nachher mal, können wir viel auch rechnen aus diesen Werten, wie du im Vergleich oder wie ihr beide im Vergleich zu den Profis denn so steht.
Michi, was erwartest du?
Blut abnehmen war nicht abgesprochen. Ich hoffe, dass ich nicht so viel schlechter dastehe wie du.
Also liebe Seitenwechselhörer, ihr hört schon, wir machen heute mal so eine Art Selbstversuch, sind nicht wie sonst einfach nur im Studio, sondern machen einen kleinen Selbstversuch und wollen halt eben natürlich ein bisschen Spaß haben, ein bisschen unsere eigenen Grenzen aufzeigen, wollen aber auch gucken, wie stehen wir da im Vergleich zu einem Profisportler, um dann auch zu sagen, was bringt ihr überhaupt für eine Leistung, was für einen Einfluss könnte Doping vielleicht da haben bei so einem Profisportler, was sind das für Belastungen, die ein Tour de France oder ein Girofahrer fährt.
50 Meter, 25, oh, Chris Froome!
Hast du das gesehen und wie hast du das erlebt?
Ja, also war sehr mutig auf jeden Fall. War schon Rennsport auf allerhöchstem Niveau, muss man schon sagen.
Ja. Für dich selbst hast du nicht in dem Moment auch gedacht, wow, ist das hier alles sauber, so 80 Kilometer vorm Ziel zu attackieren?
Klar, natürlich macht Doping, was definitiv auch vorhanden ist, wurde positiv getestet, macht natürlich die Spannung kaputt, macht das Rennen natürlich ein bisschen kaputt, weil man immer im Hinterkopf denkt, okay, ist der jetzt wirklich sauber, warum kann der so schnell einen Berg hochfahren? Das ist definitiv schade, also es wäre schöner ohne, aber wenn man einfach nur diesen Fight angeguckt hat und dieses taktische Rennen, diesen Mut, den er aufgebracht hat, da zu attackieren, das ist natürlich eigentlich Radsport vom Allerfeinsten.
Ja, schwärm doch noch ein bisschen. Was macht Wir reden natürlich später noch ganz ausführlich über Doping. Ja. Aber was macht das für dich zum Zuschauen und zum Fahren selber so attraktiv?
Ja, natürlich. Also es ist oftmals eher sehr, sehr taktisch, aber eher zurückhaltend taktisch. Und die Favoriten kommen oft bis an den letzten Berg. Dann fahren irgendwelche Helfer, fahren hohes Tempo rein, die fahren zusammen und einer fällt halt mal hinten raus, der nicht einen guten Tag hat. So. Aber so ein wirklich offensives Rennen wird hier nicht so oft gefahren, gerade bei Etappenrennen, weil die Favoriten gucken auf Gesamtwertung, trauen sich nicht, eben mal was zu riskieren.
And the time, I'm afraid, is shipping. It's almost Titanic.
Wir fahren jetzt hier gleich also 20 Wattstufen oder Stufen mit 20 Watt mehr immer. Mhm. Jemand, der 2-3 Mal in der Woche Sport macht, was sollte der schaffen hier?
Okay, gibt es 2 Sachen, wo man unterscheiden muss. Einmal absolute Leistung, da gucken natürlich alle drauf. Oh, ich will 300 Watt schaffen. Das wäre vielleicht so eine Größenordnung. Ja? Jetzt zieht natürlich das Körpergewicht, zählt natürlich da auch noch ein bisschen mit rein. Ist jemand schwer, ist jemand groß, muss dann natürlich mehr treten im Verhältnis, als wenn jemand leicht ist. Aber ich würde mal so sagen, ja, für dich Größenordnung 300 Watt. Können wir mal als Zielleistung.
Wir gucken uns das mal an, 300 Watt. Wie viel tritt der Froome bei so einer 80 Kilometer Giro-Attacke?
Bei der Attacke natürlich, wenn er direkt wegfährt, kann wirklich sein Bereich auch 600, 700 Watt mal, wenn er wirklich richtig beschleunigt, mal kurz 20, 30 Sekunden fahren die schon mit 600, 700 Watt mal kurz weg, um einfach einen Abstand zu bekommen und fahren dann oft in dem Bereich um die 400 Watt, dann den Berg auf jeden Fall nach oben. Also das können die dann doch schon längere Zeit treten. Jetzt so eine Abbruchleistung hier in einem Test, in einem vergleichbaren Test, hat Froome, glaube ich, sein Rekord ist so 540 Watt Abbruchleistung bei 67 Kilo. Da können wir nachher mal schauen, was ihr so auf den Ergometer bekommt.
Sind gespannt. Ein bisschen Angst habe ich auch, aber wir sind auch gespannt.
Ja. Oh! 94 Kilo, alles klar. Ja, das ist natürlich einiges mehr. Das heißt, absolut musst du dann doch noch ein bisschen mehr treten als der Chris.
Ja. So, jetzt kommen wir zum Fliegengewicht.
80.
78.
Oh, das sind ja klare Vorteile für Bartle hier schon.
78.
Schuhe anziehen hier? Oder?
Schuhe an, Trikot an. Und dann geht's los.
Okay, gut, starten wir. Niklas, wir sind gespannt.
Ganz leicht am Anfang, eben diese 80 Watt Widerstand. Siehst du jetzt hier auf dem Bildschirm auch deine aktuelle Belastungsstufe. Ja, nehmen in 3 Minuten, wenn die Stufe abgelaufen ist, springt es eben 1 nach oben. Hier die runterlaufende Zahl, 3 Minuten bis 0, weißt du immer genau, wo du genau bist auf der Stufe, wann es weitergeht mit der nächsten Belastungsstufe.
Also wir wollen ja schon sowas ein bisschen in Relation setzen. Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, was so ein Froome fährt, irgendwie 500 Watt bei so einer Etappe. Da stellt sich ja die Frage, wie stark lässt sich die Leistung beeinflussen? Zum Beispiel, wenn er jetzt bei einer Vuelta auf so einen Mittel da positiv getestet wird, auf dieses Asthma-Ding. Kann er das schlucken oder sich spritzen oder da irgendwie so ein Spray nehmen und dann fährt er eine ganze Etappe durch wie so ein Irrer? Ist das wirklich so ein krasser Einfluss? Kannst du das einschätzen?
Das Problem ist bei Leistungssportler, dass die ihre Lunge sehr stark belasten und dadurch Leistungssportler ja auch häufig Asthmatiker sind. Das ist ja wirklich nachgewiesen. Das heißt nicht nur, dass man sagt, ja hier die Radsportler, die sind irgendwie alle Asthmatiker, die hauen sich das Salbutamol rein, damit sie schneller sind, sondern es ist wirklich auch nachgewiesen, dass durch die harte Belastung die Bronchien sich eben eher verkrampfen und dadurch eben Leistungssportler häufiger als ein normaler Mensch vielleicht oder Breitensportler zum Asthma neigt. Wenn ich jetzt ein Salbutamol-Spray nehme in den normalen Dosen, dann entspannt die Bronchien wieder, entspannen die Muskulatur. Das heißt, ich bekomme wieder normal Luft. Wenn die entspannt sind, mehr als entspannt geht nicht. Das heißt, wenn ich kein Asthma habe und die Bronchien entspannt sind und ich Salbutamol nehme, habe ich jetzt nicht direkt einen Effekt. Wenn ich natürlich in zigfacher, hundertfacher Dosis, wie es jetzt bei Chris Froome eben festgestellt wurde, mir dieses Salbutamol zuführe oder vielleicht sogar nicht über ein Spray, sondern auf anderem Weg vielleicht, dann kann ich doch andere Effekte im Körper erzielen. Und wenn ich es eben in einer hohen Dosis nehme, ist es eben Doping, weil ich damit Anpassungsprozesse eben im Körper anregen kann, die ich durch natürlichen Weg vielleicht nicht so nicht bekomme. Und von dem her, wenn jemand mit so hohen Dosen getestet wird und das war kein Unfall, war das ein bewusstes Vergehen und meiner Meinung nach sollte das auch sanktioniert werden dann.
Also ärgert sich ein bisschen darüber, dass man dann den Froome sieht als Giro-Sieger.
Ja, diese ganze Doping-Thematik, die macht natürlich den Sport kaputt. Ja, so wie man vorher sagt, das war ein super spannendes Rennen. Nur das Problem ist, man hat im Hinterkopf, da ist ja eigentlich ein Doper.
Das wollte ich dich gerade fragen, weil wir haben dir sehr gerne beim Schwärmen zugehört und du hast es toll erklärt. Aber macht es nicht immer gleich auch Klick und du denkst, nee, come on, das geht nicht mit rechten Dingen zu? Also ist dieses naive Schwärmen über die Schönheit des Angriffs überhaupt noch für dich als Experten möglich?
Ja, leider muss man wirklich sagen, nicht immer. Ja, also es ist natürlich eben, wenn man sowas dann sieht und jetzt Chris eigentlich als positiv getesteter Doper, wenn man den dann attackieren sieht, dann denkt man, ach nee, ja, den hätte man lieber irgendwie fallen gesehen am Berg. Also jetzt nicht stürzen, aber natürlich zurückfallen aus dem Feld. Das ist, macht schon kaputt. Das ist die, natürlich so die Moral von dem Sport natürlich, ne? Dass man einfach schaut, wie leistungsfähig ist der Sportler, Kampf, Mann gegen Mann, das ist ja genau das, was es ausmacht. Und wenn ich natürlich irgendwo zu verbotenen Mitteln, zu verbotenen Substanzen greife, dann mache ich ja eigentlich den ganzen Sinn von so einem sportlichen Wettkampf ja wirklich kaputt. Und ja, das nimmt auf jeden Fall viel Spaß. Ich glaube, nicht nur bei mir, ich glaube, bei vielen anderen, die früher mit großer Euphorie Radsport geschaut haben, nimmt das schon ein bisschen so die Freude dann natürlich weg.
Wie bist du selbst zum Radsport gekommen? Warst du früher selbst Radsportler oder warum bist du jetzt in so einem Radlabor tätig?
Ja, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe so die ganze Nachwuchskarriere sozusagen durchgangen im Mountainbike-Bereich. Bin auch ein bisschen Straße gefahren, jetzt aber nur zum Training. Und mein Schwerpunkt war immer Mountainbike, weil ich das Technische, den technischen Anspruch auch liebe. Und war da auch erfolgreich. Und das ist auch immer was, wo ich auch immer sage, das ist natürlich, wenn man...
Also das will ich jetzt wissen. Ja. Wo warst du erfolgreich?
Wo war ich erfolgreich? Medaille Deutsche Meisterschaft. Also deutscher cool. Vizemeister war größter Erfolg. Das Schöne ist, wenn man sowas mal gemacht hat, also ich bin ja ein, zwei Jahre dann so in der U23, also in den Nachwuchsjahren, ja, können wir auch so professionell dann mal gefahren im Team, dann durch Verletzung ausgeschieden, das war das Ende bei mir. Aber was ich damals auch gemerkt habe, ist, zu was der Körper in der Lage ist. Und ich glaube, das ist immer eine ganz wichtige Sache. Bei den ganzen Doping-Diskussionen, die man hat, ist das ein normaler Hobbysportler oder jemand, der auf der Couch sitzt und sich so ein Rennen anguckt. Der kann sich nicht vorstellen, zu was ein Körper in der Lage sein kann, wenn man von jungen Jahren auf nur Rad fährt. Die machen ja nichts anderes, das sind Profis. Die fahren jeden Tag, trainieren die den ganzen Tag. Und wenn sie nicht trainieren, dann machen sie Regenerationsmaßnahmen oder ernähren sich gut. Und wie man den Körper, ich meine, die werden ja oft Mutanten auch genannt, weil man sich natürlich erstmal gutes genetisches Potenzial, also Talent viel mitbringt, das kriegt man in die Wiege gelegt. Und dann macht man 20 Jahre lang von Nachwuchsjahren bis hin, dass man Profi ist, setzt man alles nur auf Radsport, macht seinen ganzen Tag, sein ganzes Leben besteht eigentlich nur aus Sport. Und da kann man sich schon sehr weit entwickeln. Und ich glaube, die Vorstellung, was man aus dem Körper rausholen kann, wie leistungsfähig ein Körper ist, das können sich viele einfach nicht vorstellen, weil sie es nie selber erlebt haben.
Aber dann kannst du das natürlich auch umso mehr nachvollziehen, wie sich vielleicht auch so ein Toni Martin oder so ein Kittel oder so fühlen. Ne? Weil die haben ja, tun ja wirklich jetzt seit Jahren was dafür, um zu sagen, okay, wir wollen einen sauberen Radsport, ihr könnt uns testen, wann ihr wollt. Und dann kommt sowas, wo auch Toni Martin dann gesagt hat, ich finde das inkonsequent, dass der Froome jetzt nicht gesperrt ist und dann da beim Giro oder bei der Tour starten darf. Ne?
Ja, ja. Und es ist nicht nachvollziehbar, weil er ganz klar, ganz eindeutig positiv getestet wurde, dass es jetzt nicht direkt mit einer Sperre sanktioniert wird. Da läuft natürlich viel Politik auch im Hintergrund, steckt viel Geld natürlich auch dahinter. Aber ja, man sieht, gerade die jungen deutschen Athleten, ja, inzwischen sind sie immer ganz so jung, die gehen natürlich schon seit Jahren in die Richtung. Er hat schon Degenkolb, Toni Martin und Kittel natürlich auch, André Greipel, die natürlich versuchen, das Image von dem Radsport wieder zu verbessern und eben auch versuchen zu zeigen, indem sie ihre Werte offenlegen, was denn eigentlich möglich ist, eben wenn man sehr gut einfach trainiert und wenn man alles eben tut, um mit normalen, erlaubten Mitteln, ja, mit Training, mit Ernährung, wenn man damit versucht, natürlich die Leistung auf ein sehr hohes Niveau zu setzen. So gläsern, wie die sich präsentieren. Klar, man kann nie die Hand für jemanden ins Feuer legen, würde ich jetzt an meiner Stelle auch nie tun. Würde ich mich zu weit rauslehnen aus dem Fenster. Aber ich glaube, da kann man schon von ausgehen, dass die jungen deutschen Athleten doch von ihrem Bewusstsein her da ein bisschen anders gestrickt sind wie manche andere.
10 Minuten 55 sitzt Niklas schon auf dem Fahrrad beim Belastungstest. Seitenwechsel, unser Podcast heute in Echtzeit und sozusagen auf dem Berg. Wie geht's dir?
Ach ja, es wird so langsam ein bisschen anstrengender, aber geht eigentlich ganz gut.
So langsam die ersten Schweißperlen schälen sich schon von der Stirn. Ventilator lassen wir auf jeden Fall aus. Der soll richtig schwitzen heute mal.
Du auch.
Wo sind wir denn momentan gerade?
Ja, 140 Watt haben wir im Moment. Das ist so ein ganz lockeres Dahinrollen.
Wir verlassen einmal hier das Radlabor und Pascal in der Implerstraße und rufen Professor Fritz Zörgel an, Pharmakologe, leitet seit 32 Jahren das Institut für Biomedizin in Nürnberg und gucken mal, ob er diese unglaubliche Solotour von Froome, von Chris Froome, auch gesehen hat und was er davon hält.
Was haben Sie denn gedacht, als Sie sich das später angeguckt haben, den Giro und diese Attacke von Froome?
Naja gut, ich denke, es gibt niemanden, der sich im Radsport ein bisschen auskennt oder wie ich in der Frage, wie kommt man zu bestimmten Leistungen, der da nicht an Floyd Landis gedacht hat. Also kann ich mir kaum vorstellen, dass hier die Analogie nicht sofort deutlich geworden ist.
Also die bekannte Tour-Etappe damals mit Floyd Landis ist, glaube ich, so 12 Jahre inzwischen her, wo er also fast 6 Minuten Rückstand noch aufgeholt hat mit einer Attacke und kurz danach dann des Dopings überführt wurde.
Genau, und auch noch jubelnd in Paris eingezogen ist. Also das war natürlich schon von der Theatralik her nach so einem Betrug noch so zu tun, als ob nichts gewesen wäre. Also da ist Floyd Landis schon unschlagbar, würde ich sagen.
Aber heißt das im Umkehrschluss, oder verstehe ich Sie da richtig, dass die Leistung, die Froome da beim Giro gebracht hat, nur mit Doping möglich ist?
Ja, also wenn man mit Experten darüber spricht, dann sind diese Dauerbelastungen, die da gefahren worden sind, und er war auch die Tage danach noch ja wirklich überragend, sind schon sehr unglaubwürdig.
In einem früheren Interview haben Sie gesagt, die spektakulären Dopingfälle bei der Tour, also Landis oder Ulrich, das waren damals ziemliche Dummheiten. Diese Zeiten seien ganz offensichtlich vorbei, aber es werde an ganz neuen Methoden des Dopings geforscht. Was ist denn da momentan State of the Art beim Doping? Welche Medikamente, welches Doping ist denn besonders schwer nachzuweisen?
Also diese Bemerkung ist damals gefallen, auch im Zusammenhang mit dem verstärkten Einsatz von EPO in der Mikrodosierung beispielsweise. Also wirklich neue Dopingmittel gibt es derzeit nicht und hat es auch in den letzten Jahren gegeben, wobei natürlich das immer insofern einschränkend nur gesagt werden kann, als wir natürlich immer nur das nachweisen können, was wir tatsächlich suchen. Also das muss jedem klar sein im Untergrund. Also wenn jetzt jemand einen Dopingstoff einsetzt, der nicht schon irgendwo von einer Firma öffentlich gemacht worden ist, dann ist es sehr, sehr schwer, das festzustellen. Und insofern muss man hier wirklich sagen, muss man eben Sportler beobachten. Das ist ja auch ein wissenschaftlicher Ansatz. Wenn man sagt, diese Leistungen sind im Vergleich dazu im Jahr vorher gebracht worden und ein Jahr später bei ähnlichen äußeren Bedingungen beispielsweise, und gerade bei der Tour de France kann man, und beim Giro kann man das ja auch gut vergleichen, weil die Etappen ja irgendwie schon auch ähnlich gestrickt sind, manche sind ja praktisch identisch, dann kann man hier schon auch gewisse Rückschlüsse ziehen. Wenn jemand jetzt vergleichsweise, wie zum Beispiel bei den Designer Drogen, ein Designer Dopingmittel macht, ja, und das von seiner chemischen Zusammensetzung sich wirklich deutlich unterscheidet von all dem, was wir jetzt kennen, dann haben wir keine Chance, ihn zu entdecken. Das ist einfach ein Fakt, an dem kann man nicht vorbeikommen.
Aber jetzt kommen wir ja auch zu einem wirtschaftlichen Aspekt. Dieses Froome-Solo, dieses unfassbare Solo, kommt zu einem Zeitpunkt, wo sich eigentlich der Radsport erholt zu haben schien und auch der deutsche Radsport ganz viel macht. Der neue Präsident des Weltverbands hat auch ein Aktionspaket Glaubwürdigkeit versprochen. Warum wird das nicht durchgedrückt? Ich meine, die Leute hören doch dann irgendwann mal auf, Tour de France oder den Giro zu schauen, wenn jeder zweite Sieger gedopt wird.
Naja, es ist ja ganz interessant. In dem Fall ist es ja gar nicht der Radverband, sondern es ist die WADA. Die WADA-Regeln sagen, dass jemand sich ja verteidigen kann, wenn man also beim Dopen erwischt worden ist. Und das nutzt jetzt Froome aus. Und das ist ja das, was wirklich so unappetitlich an der Geschichte ist, dass letzten Endes im Radsport in diesem Fall analog zum Fußball Geld nicht nur Tore schießt, sondern Geld offensichtlich auch dazu führt, dass man also über Monate an den wichtigsten Sportveranstaltungen, vermutlich auch bei der Tour de France, jetzt teilnehmen darf. Es ist ja so, dass es dann Anwälte gibt. Ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht, wie man bei der Datenlage von Froome hier sagen kann, der hat es nicht gemacht, sondern das ist einfach eine genetische, physiologische Variante, die aber vorher auch nicht da war. Warum ist sie dann gerade an dem Tag da gewesen?
Wir müssen fast schon zum Ende kommen, Professor Sörgel. Eine Frage hätte ich noch, und die ist sehr allgemein. Für wie sauber halten Sie den Radsport aktuell?
Also ich denke, wenn wir mal von den weniger begabten und weniger erfolgreichen Radfahrern ausgehen, die einfach auch Schwierigkeiten haben, da nach vorne zu kommen, dann werden da sehr viele versuchen, mit diversen Methoden hier was zu machen. Denn das ist eine Belastung für einen Sportler, die schon erheblich ist. Und im vorderen Feld muss man einfach sagen, dass Sky natürlich alles tut, um seine Radfahrer optimal vorzubereiten und eben hier wirklich die Grenzen auslotet. Also es wird sicher so sein, dass unter den ersten 10 Leuten es nicht nur vom Dopingverhalten her Froome-Leute gibt, sondern immer mal wieder andere auch, die halt auch geschickter das machen. Ja, Lance Armstrong hat gesagt, er ist praktisch nie positiv getestet worden. Also es gibt schon auch sehr viel Know-how nach wie vor. Und dann gibt es eben auch eine wirklich, ich habe das mal genannt, Chemie-Junkie-Arbeitsweise im Radsport, wo man wirklich alles in sich reinpumpt mit Schmerzmitteln. Da ist ja auch eine wichtige Untersuchung jetzt letztes Jahr bekannt geworden, dass ein opiatähnliches Schmerzmittel, das Tramadol, sehr oft bei Fahrradfahrern vorkommt, das zufälligerweise natürlich auch euphorisierend wirkt, das aber noch nicht auf der Dopingliste ist. Was ich damit sagen will, ist, dass man in allen Sportarten und da, wo es um besonders viel Geld geht, natürlich erst recht, immer versucht, an die Grenzen zu gehen.
This man is starting to really suffer.
Komm mal zurück, wir gehen jetzt ja gleich auf die 240 Watt. Ich merke es auf jeden Fall schon, aber ich glaube, da ist noch was drin. Jetzt so für unsere Seitenwechselhörer, die gerne Radsport machen. Gibt es da so einfach ein paar Basics, die man beachten muss, wenn man seine eigene Radsportleistung steigern will, dass man sagen kann, das sind die zwei, drei Sachen, auf die muss man auf jeden Fall achten?
Ja, also man hat natürlich gern als Radsportler so die Tendenz zur Mitte. Ja, Tendenz zur Mitte der Leistungsfähigkeit. Das heißt, sehr intensiv trainieren tut richtig weh, macht man eher ungern. Ganz locker trainieren ist langweilig. Kommt man nicht richtig vorwärts, wird vielleicht von einem Hobbyfahrer dann überholt. Ja, das heißt, es tut dann auch vielleicht mental weh. Aber wenn man jetzt wirklich sehr gezielt trainiert, das heißt gezielt Grundlagen-Ausdauertraining macht, um die aeroben Fähigkeiten zu verbessern, Grundlagenfähigkeiten, und ganz gezielt sehr intensive Intervalle macht, damit kann man es am besten die Leistungsfähigkeit verbessern. Und was halt wichtig ist, ist Kontinuität. Ja, das heißt, man muss einfach dranbleiben, man muss immer wieder was machen, mehrmals die Woche. Das heißt, wenn man immer größere Lücken hat, dann wieder 3-4 Tage viel macht, dann wieder eine große Lücke hat, dann ist es natürlich für die Entwicklung auch nicht das Allerbeste.
Ja, und gute Ernährung ist, glaube ich, schon so was, was ich immer unterschätze. Das ist schon super wichtig, ne?
Ja, hat auf jeden Fall einen großen Einfluss. Ja, erstens Watt pro Kilo, wenn du irgendwo einen Berg hoch fährst, wenn du schwer bist, dann geht es halt schwieriger. Und dann ist es, wenn man ein paar Kilo zu viel vielleicht auf dem Rippen hat, aus Leistungssicht leichter, ein paar Kilo abzunehmen, als durch Training diese Leistungsfähigkeit sich zu erarbeiten, entsprechend schneller zu sein. Also manchmal ist so, wenn man da ein bisschen was zu viel auf den Rippen hat, vielleicht leichter, die Leistung am Berg zu verbessern, indem man sagt, okay, ja, ich mache ein bisschen mehr Sport, ich esse ein bisschen weniger, das Verhältnis so ein bisschen zu kippen. Ja. Klar, ungesunde Sachen, Zucker ist natürlich die eine Sache, aber natürlich die Ernährung während meiner Belastung, direkt davor und vor allem, wenn ich dann zurückkomme, ja, ausgelastet bin, komme direkt von der Fahrt zurück. Was ich da dann direkt danach esse, da gibt es so ein Open Window, so ein offenes Fenster, wo der Kreislauf doch noch mehr in Schwung ist, wo dann schneller eben die Speicher wieder aufgefüllt werden können. Das heißt, da muss ich Kohlenhydrate zum Beispiel essen, die einfach schnell durchs Verdauungssystem gehen, schnell aufgenommen werden können vom Körper. Dann natürlich auch Eiweiß, das heißt der Muskel.
Mach mal ganz konkret Ratgeber hier.
Ja, ganz konkret. Sachen, die schnell ins Blut gehen, sind zum Beispiel Traubenzucker, Fruchtzucker. Also Traubenzucker braucht irgendwie 5 Minuten. Ja, dann Fruchtzucker, dauert ein bisschen länger. Zum Beispiel Saccharose, das ist der normale Haushaltszucker, der braucht ungefähr eine halbe Stunde. Ja, da, wenn ich den jetzt esse, sage, okay, ich komme zurück, esse ein bisschen Schokolade als Belohnung, bis dann der Zucker von der Schokolade im Blut ist, da ist eigentlich das Fenster schon wieder so ein bisschen mehr geschlossen. Also es geht nicht ganz schnell. Wenn man so merkt, man kommt in Unterzucker, dann ist eher besser, zum Beispiel einen Fruchtsaft, Schorle zum Beispiel zu trinken. Oder wenn man jetzt merkt, man ist total im Unterzucker, so ein Traubenzucker, ja, das holt einen direkt raus. Wenn ich dann ein Stück Schokolade esse, dann dauert es auch eine halbe Stunde, bis das wirklich im Blut ankommt.
29 Minuten und 24 Sekunden. Wir nähern uns dem Ende.
Mal gucken. Aber ich glaube schon. Aber noch ein, zwei Stufen schaffen wir auf jeden Fall noch.
Ja, ich denke auch so. Die 300 Watt, was wir da mal so ankalkuliert haben, ich glaube, die packst du noch gut. Aber bei 320, glaube ich, da wird es dann doch sportlich. Ja. Ja.
Macht es jetzt eigentlich Spaß, mich hier so zu sehen? Schon ein bisschen.
Ich wollte gerade sagen, liebe Seitenwechsel-Zuhörer, Zuhörerinnen, die ihr den Niklas nicht sehen könnt, jetzt nach 31 Minuten. So langsam macht er wirklich Grimassen, die ich eigentlich nur vom Fußball von ihm kenne. Also er setzt langsam sein Niklas-Schenk-Killer-Grinsen auf, oder?
Ich habe ja immer im Volontariat, als wir immer vor die Kamera mussten, wenn ich konzentriert oder angestrengt bin, haben immer alle Gorilla zu mir gesagt, weil ich immer so böse gucke, was mir gar nicht bewusst ist. Dementsprechend entschuldige ich mich im Voraus, wenn ihr jetzt in ein Gorilla-Gesicht gucken müsst. Weiß ich aber nicht.
Ja. Jetzt ist er fertig, der Niklas. Der Gorilla-Blick ist kurz vorm Ausbrechen.
Aber die 320 greifen wir schon noch an.
Greifst du an, ja, da bist du jetzt. 300 hast du jetzt gleich abgeschlossen. Ja, probier's mal, wie weit du noch kommst.
Trittfrequenz geht runter.
Trittfrequenz geht runter. Das zeigt, die Beine machen zu.
Ja. There's nothing wrong with the bike, Sean, but there's clearly something wrong with the legs. And this is a crucial moment.
Uiuiui.
Jawohl, sehr gut. Komm, als weiter. Aber versuch, als dran zu bleiben. Eine Minute hast du jetzt schon auf der Stufe.
Oh ja, jetzt kommt das Laktat. Oh ja.
This man is starting to really suffer.
Jawohl. Schmeidig schaut's.
Ja, jetzt wäre er schon 1,30 auf der 320 Watt Stufe.
Ja, Puls geht auch schon hoch. 185 sind wir jetzt.
Also ich glaube, du schaffst sogar noch die 340.
Nee.
Sicher? Ich glaube, du schaffst sie. 30 Sekunden.
40.
So langsam knipst du auch schon die Augen zu. 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2.
Ja, warte, wir fahren noch weiter.
Wie fährst du weiter?
Ja.
Ja, dann auf geht's.
Jetzt dreht er komplett durch.
Jetzt auf einmal so motiviert, ne? 340, sehr gut, komm.
Jetzt hat er tatsächlich nochmal zumindest die nächste Stufe angegriffen. Schaut aber jetzt schon ein bisschen unrund aus hier. So.
Hast noch 10, dann hast du Halbzeit. Komm, 10 Sekunden noch.
Oh, der Mann mit dem Hammer kommt. Er steht schon hinter ihm. Ich sehe den Mann mit dem Hammer. Großartig, super.
War schon anstrengend, ey. Ich bin eigentlich ganz zufrieden.
Würde ich doch auch sagen, ja. Schon mal deutlich mehr als prognostiziert. Die 300 Watt, die hast du schon deutlich drüber.
Ja, ich komme in einem halben Jahr wieder, dann wiege ich unter 90. Dann fahren wir 360.
Ja, das ist ehrgeizig.
This is brilliant.
Also, der Michi steigt jetzt gerade aufs Rad. Der wird sich jetzt ein paar Minuten warm fahren und dann fährt er gleich mal die maximale Leistung. Wir wollen mal sehen, was Chris Froome so im Schnitt fährt und ob man das nur ein paar Sekunden oder Minuten durchhält. Wir lassen dich mal 5 Minuten warm fahren und in der Zeit gehe ich ruckzuck duschen, ne?
Performance.
Du siehst jetzt hier auf dem Bildschirm schon die Rampe. Die ist ziemlich brachial. Das heißt, wenn wir gleich runterzählen, auf den Knopf drücken, dann haben wir direkt mal einen Wert, den so die besten Rennradprofis, ja, was die so eine Stunde treten können. Das heißt, wir hauen gleich mal 450 Watt drauf und dann gucken wir auf die Uhr, wie lange er durchhält.
Ja.
Genau. Wenn du bereit bist, würde ich sagen, zähl mal runter.
Und los.
Und die Wette gilt.
Man hört schon, die Maschine arbeitet jetzt auch unten dran, ne?
Wie lange machen die das?
Eine Stunde in etwa.
Ist ja Wahnsinn.
This man is starting to really suffer.
Der liebe Michi kämpft gerade schon ganz schön.
Er kämpft, um auf die 54 Watt überhaupt zu kommen, ne?
Ja, die 54 sind drauf, jetzt seit 30 Sekunden. Ja, da musst du ordentlich pressen schon. Wir erinnern uns, das fahren die eine Stunde. Wir sind jetzt bei 54 Trittfrequenzen nur noch, die fällt schon sehr stark ab. Komm, auf geht's. Jawohl, komm, ein bisschen kämpfen. Versuch ein bisschen schneller. Eine Minute haben wir.
Leck mich. Ich muss ja schon aus dem Sattel hier.
Und jetzt ist gleich Feierabend. Komm, versuchen wir mal ein bisschen zu halten. Auf geht's.
Ja, und Feierabend.
Wenn wir auf die Uhr gucken, 1:10. Ja, das war jetzt nicht mal eine Attacke. Das ist wirklich, wenn die eine Stunde im Berg hochfahren. Michi, 1:10.
Ja, doch, das ist ganz schön hart.
Ich fand, du hast es gut gemacht für die 1:10. Aber trotzdem eine Erfahrung.
Ja, super.
There's nothing wrong with the bike, Sean, but there's clearly something wrong with the legs and this is a crucial moment.
Ja, der Michi ist jetzt gerade duschen. Wir machen jetzt, glaube ich, gleich noch eine kurze Auswertung, ne?
Ja.
Was sind so eure Bestwerte von diesem Test, den wir gerade gemacht haben?
Hier im Labor.
Mhm.
Also Jan Ulrich hat bei uns noch Rekord, glaube ich, 520 Watt.
Ist, Jan Ulrich ist hier mal gefahren?
Ja.
Ah, okay.
Genau, also wir betreuen auch Bundeskadersportler, also alle Bundeskadersportler machen bei uns Leistungstests. Damals war er natürlich auch mit dabei.
Der hat hier 3 Minuten 520 Watt gefahren.
Ja.
Boah. Bin ich ja mal gespannt. Wir kommen jetzt zur Auswertung. Ich habe meine Brille.
Also können wir bei dir jetzt auch schauen, eben diese 450 Watt. Wer hat es berechnet, würdest du 2 Minuten durchhalten?
Sagen wir dem Michi nicht.
Ja. Sagen wir ihm nicht, genau. Da hat er nur ein bisschen kürzer nur durchgehalten. Diese Laktatkurve, die hat so eine exponentielle Form. Und da kann man eben schauen, wann beginnt das Laktat zu steigen. Das ist bei dir bei 170 Watt und da muss man auch sagen, das ist jetzt so absolut gesehen wirklich ein sehr, sehr guter Wert. Das heißt, du fährst los und bis 170 Watt, da warst du noch ganz entspannt, da haben wir noch locker geredet, produzierst du erstmal gar kein Laktat. Das heißt, da läuft dein Körper absolut im aeroben Bereich. Aerob bedeutet im Energieträger Glucose, also Zucker und Fett wird mit Sauerstoff verbrannt und da kannst du theoretisch ewig fahren. Ja, und das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen für deine Ausdauerleistungsfähigkeit, dass du nicht losfährst und irgendwie direkt Laktat gebildet wird. Ja, und dann haben wir hier die anaerobe Schwelle. Die anaerobe Schwelle bei 240 Watt absolut. Das ist eben der Bereich, wo dann mehr Laktat produziert wird, als du schaffst, wieder abzubauen. Das heißt, sobald du darüber gehst, übersäuerst du. 240 Watt hört sich geil an. Ne? Jetzt haben wir natürlich dein Körpergewicht, das dich da so ein bisschen runterzieht. Das heißt, wir haben da eine Schwelle von 2,6 Watt pro Kilogramm Körpergewicht. Und wenn wir da einfach nochmal rüberschauen zum Profi, die Schwelle bei seinem Gewicht hat er bei 420 Watt. Genau, also er mit seinen 67, er hat 6,2, 6,3 Watt pro Kilo und du hast 2,6, also weniger als die Hälfte.
Ja. Wäre es überhaupt möglich, mit meinem Level irgendwann mal so zu fahren, dass man da mal so eine Tour-Etappe mitfahren könnte?
Ich würde es mit Nein beantworten. Also ich glaube nicht, dass in deinem Alter und mit deinem Talent, das können wir gleich noch rausgreifen, dass du dich so weit entwickeln kannst, denn wenn du jetzt alles da reinsteckst, müsstest du natürlich da echt mehrere Jahre dann wirklich wie ein Profi trainieren und leben. Aber jetzt so eine Etappe, so eine Bergetappe, wirst du nicht im Pelotor zumindest nicht überstehen.
Was erleben wir jetzt? Also glaubst du, Froome tritt er an bei der Tour und kommt dann jetzt irgendwann raus, okay, wieder einer gedopt und dann werden ihm die Titel aberkannt?
Ich würde vermuten, dass er antritt. Ich würde es mir wünschen, dass er nicht antritt. Aber ich vermute, dass es so weit rausgezögert wird, dass er teilnimmt. Also von dem her, ich hoffe sehr, dass es ein eher fairer Wettkampf wird und dass er als positiv getestet nicht am Start steht, aber ich vermute, dass es nicht so kommen wird.
Herzlichen
Deckel
Dank.
Drauf hier.
Genau, herzlichen Dank. War total cool. Ja. Ich komme wieder.
Sehr informativ auch. Da also hat man wirklich auch nochmal viel selbst gelernt.
Wir empfehlen es hiermit gerne weiter. Kommt vorbei hier im Radlabor und testet euch und seid besser als ich und nicht ganz so stark wie Niklas. Bitte.
So stark war
ich auch. Tschö.
Macht's gut. Ciao.
Ciao. So.
Feierabend. Jetzt sind wir aus dem Laden wieder raus. Was haben wir gelernt in dieser Seitenwechselfolge oder was haben wir erlebt?
Wir sind an unsere Grenzen gegangen, ich zumindest.
Ich auch, ja.
Es ist, finde ich, schon eine große Motivation, wenn du so einen Belastungstest machst, wieder ein bisschen auf deinen Körper zu achten, wieder ins Training zu gehen. Ich finde, wir haben schon auch erlebt eine Feier des Sports und eine Feier des Radsports. Ich habe ihm total gerne zugehört.
Aber gleichzeitig natürlich immer dann da auch umso mehr der Frust darüber, dass solche Leute, die so davon begeistert sind und so viel opfern, dass die dann ja letztlich sich dann immer wieder auch solchen Fragen stellen müssen mit Froome und so, weil der Radsport so ein bisschen kaputt gemacht wird. Ne?
Auf jeden Fall, aber es ist ja eigentlich sowieso der totale Hohn, dass das Nichtsperren Froomes an einer Organisation hängt, die sich Anti-Doping-Agentur nennt. Ja? Ich finde, es ist ja immer ein bisschen zu kurz gegriffen, einzelne Typen rauszupicken, wie Froome, wie Jan Ullrich, wie Landis, sondern das ist natürlich ein System. Das ist ja nicht ein Typ, der sagt, ich dope jetzt mal, weil er so ein Arsch ist, sondern weil da wahnsinnig viel Geld dahinter steckt, weil das Fernsehen überträgt, weil Sponsoren an Bord sind, weil es Teams gibt, die mit dem Radsport Geld machen. Also es ist nicht Froome, sondern das ist ein ganzes System, das da dahinter steckt. Und ich glaube, da muss man ansetzen und nicht jetzt irgendwie mit dem Finger auf einen Doper zu setzen. Der Doper macht es, weil das so gefordert wird.
Ja, natürlich Froome als Symbol für das System, ne? So wie es Armstrong oder Landis auch waren. Ja. Professor Sörgel, natürlich auch sehr informativ für uns. Finde ich, für mich ist vor allem auch hängen geblieben, wie kompliziert Dopen ist. Ne? Dass man halt eben sich nicht nur eine Pille einschmeißt oder ein Spray und dann fährt man 6 Stunden lang doppelt so schnell wie sonst den Berg hoch. Ne?
Und da sind wir wieder beim System. Das auszuklügeln schafft auch nicht ein Typ alleine, sondern er braucht ein ganzes Team, eine ganze Mannschaft dahinter. Und ich möchte noch eine Sache sagen. Das Einzige, glaube ich, und das haben wir ja auch bei der Fußballfolge mit Russland immer wieder thematisiert, natürlich hast du als Zuschauer die Macht. Ich stelle mir irgendwie so in meiner grenzenlosen Naivität vor, Floyd Landis oder Froome gewinnen die Tour und alle Zuschauer drehen sich um. Ja, damit wäre das Dopen sozusagen wahrscheinlich am Ende. Also einfach sich alle umdrehen, wenn gedopter Typ ins Ziel kommt. Warum nicht?
Ihr könnt selbst entscheiden. Das war diese Seitenwechselausgabe zum Radsport. Der Giro ist vorbei, aber die Tour steht, wenn diese Folge online geht, kurz bevor oder in ein paar Wochen. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen informieren. Michi steigt schon ins Auto, ich jetzt auch. Wir sagen tschüss, danke fürs Zuhören. Die Folge über Radsport endet im Auto. Genau, bis zum nächsten Mal. Abonniert uns. Danke, tschüss.